Audiocast.
Hallo und willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast, eine kleine Spezialausgabe. Deswegen werde ich auch heute zuerst mal unseren Gast begrüßen. Ich begrüße den Daniel P. Schenk. Hallo.
Hi zusammen. Hi.
Und was du genau machst, werden wir gleich noch dazu kommen. Und natürlich, wir sind wieder mit am Start, die Kate. Hallo Kate.
Hallo Erik.
Und der Chris. Hallo Chris.
Moin.
Ja, wir haben den Daniel in der Leitung. Wir hatten ja, war das in der letzten Ausgabe oder in der vorletzten? Bin mir gar nicht mehr sicher.
In der letzten, glaube ich.
Ich glaube, das war in der letzten Ausgabe hatten wir euch den Film vorgestellt, Beyond the Bridge, den wir mal anschauen durften, wo wir so eine Screener-Version bekommen hatten, von dem wir ziemlich begeistert waren, überraschenderweise, weil das, was wir manchmal sonst so bekommen an selbstproduzierten Filmen, da sind teilweise kurioseste Sachen dabei und man kämpft sich da so durch in der Hoffnung, der Film möge bald vorbei sein, und das war hier bei dem Film überhaupt nicht so. Und wir haben den unabhängig voneinander geschaut und jeder wusste noch nicht, wie der andere den aufgenommen hat, und als wir dann drüber gesprochen haben, haben wir festgestellt, ja, wir haben es alle genauso gesehen. Und als das Angebot kam, doch mal den Regisseur dieses Films hier in der Sendung dabei zu haben, haben wir natürlich nicht lange gezögert, gesagt, ja, sehr gern. Und da haben wir ihn, Daniel P. Schenk.
Da ist er. Hi.
Über Skype verbunden hier, und er hat sich die Zeit genommen. Wir haben ja auch auf der Facebook-Seite und über Twitter haben wir euch ja nach euren Fragen gefragt, die ihr habt an ihn. Ihr habt natürlich wahrscheinlich den Film noch nicht gesehen, nur vielleicht mal den Trailer oder die Story gelesen, um was es da geht. Ihr konntet also noch nicht zu sehr ins Detail fragen. Und für die, die die letzte Sendung noch nicht gehört haben, fassen wir vielleicht den Film noch mal ganz kurz zusammen. Oder Daniel, willst du es vielleicht mal zusammenfassen, was man so spoilerfrei zusammenfassen kann?
Ja, genau. Worum geht es in Beyond the Bridge? Es geht da im Grunde um eine junge Kunststudentin namens Mala Singer, auf den Namen kann ich gerne auch gleich nochmal zu sprechen kommen, die nach Hause zurückkehrt, nach 2 Jahren Studium im Ausland. Ihre Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen und sie soll jetzt den Verkauf des Hauses abwickeln, veranstaltet dann allerdings gleich zu Beginn eine Hausparty, weil das große Haus halt sonst so leer ist. Und auf dieser Party macht halt eine mysteriöse Droge die Runde. Und diese Droge schickt sie halt auf einen albtraumhaften Trip, von dem sie dann aber auch scheinbar am nächsten Tag und den ganzen folgenden Tagen nicht mehr so richtig aufzuwachen scheint, weil irgendwie die ganzen merkwürdigen Dinge um sie herum bestehen bleiben.
Genau, und mehr kann man, glaube ich, oder darf man eigentlich nicht sagen zu dem Film.
Ist schwer.
Weil ansonsten verdirbt man, glaube ich, sehr vielen so diese Aha-Effekte und diese What-the-fuck-Momente und so, die wir hatten, während wir den Film geschaut haben. Und da haben wir eigentlich auch aufgehört, als wir über den Film gesprochen haben. Und die,
ja, das ist generell so ein Problem, was wir halt auch im Marketing haben, weil also es ist super, dass der Film halt dann wirklich auch bei vielen Leuten auch so positiv dann aufgenommen wurde, aber die Leute halt erstmal zum Schauen zu bewegen, ja, das ist halt wirklich knifflig, vor allen Dingen, weil halt ich als der Macher des Films, als Regisseur auch denke, dass der Film vor allen Dingen halt über diese labyrinthischen Fahrt, den man dann halt eben dann da über die 2 Stunden entlang geht, seine Wirkung entfaltet. Ja. Das heißt, wie will man das dann wirklich so im Vorfeld richtig geil halt in Szene setzen und präsentieren? Also mit dem Problem haben wir uns jedenfalls hier als No-Budget-Filmer, die wir sind, auch die ganze Zeit immer auseinandersetzen müssen.
Ja, wie bist du denn da auf die Story überhaupt an sich gekommen? Hast du die schon so in der Tiefe, wie sie dann auch tatsächlich ist? Also vielleicht für die Hörer, das, was wir jetzt gehört haben, das macht ungefähr, weiß nicht, 1/4 des Films vielleicht aus. Wir können über einen Großteil eigentlich gar nicht sprechen. Warst du dir über die ganze Tiefe des Films, hast du von hinten angefangen, dass du gesagt hast, okay, das soll dann das große Ding am Ende sein und ich baue es von hinten nach vorne auf? Oder wie hast du die Story entwickelt?
Ja, also tatsächlich war das schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in der Entwicklung des Films klar, worauf es hinausläuft. Also ich bin ja auch Buchautor, ich schreibe auch und habe da so eine gewisse Routine halt im Bauen von Plots. Das macht mir jedenfalls sehr viel Spaß. Und da gehe ich eigentlich auch immer so vor. Ne? So klassisch Agatha Christie-mäßig, das Ende muss stehen. wenn jetzt vielleicht nicht als allererstes, dann irgendwie zumindest in der frühen Fassung. Und das war hier genauso. Es gab da halt verschiedene Ansatzpunkte. Bei so einem No-Budget-Film ist es grundsätzlich so, dass die Produktionsrealitäten noch viel stärker halt in alles reinspielen, ja, in die ganze Story mit reinspielen. Und so war das bei uns auch. Das heißt, eine der allerersten Überlegungen, die wir uns, die wir angestellt hatten, war halt, was können wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, für eine Story erzählen. Ja? Das war so eine Sache. Dann hatte ich halt auf der namensgebenden Brücke des Films, der Grand Fay Brücke da in Fribourg, dann tatsächlich auch bei einem Spaziergang mal so ein Gedicht gelesen, was auch im Film vorkommt. Oder, also wir haben das Gedicht dann extra geschrieben, aber ein ähnliches Gedicht hatte ich halt im Vorfeld gelesen auf dieser Brücke, was halt auch sehr dystopisch war, also sehr düster, und wo ich mir auch die Frage gestellt hatte, okay, was für ein Mindset und was für Ereignisse müssen wohl dazu führen, dass man sich halt so ein Gedicht halt jenseits der Brüstung hinkritzelt. Und von diesen zwei verschiedenen Ausgangspositionen, also welche Mittel haben wir zur Verfügung, und diese Inspiration haben wir dann halt eben die Story eigentlich fast innerhalb eines Abends grob skizziert, also ich zusammen mit meiner Schwester, die auch die Hauptdarstellerin ist. Und von da an ging es dann halt einfach nur noch darum, das im Drehbuch halt szenenweise dann halt auszugestalten.
Ja, ich hatte ja die Brücke, als die im Film kam, habe ich gedacht, die kenne ich, die Brücke.
Ja.
Es war aber nicht die, die ich gekannt hatte, und ich war auch bei meiner Verortung war ich etwas falsch. Ich hatte irgendwie Brive La Gaillarde erwähnt in Frankreich. Es war aber tatsächlich die Brücke von Chaumont in Frankreich. Da war ich nämlich zufällig letzten Sommer. Das ist auch so eine Brücke, oben fährt eine Eisenbahn und unten drunter kann man langlaufen. Sieht fast genauso aus, wahrscheinlich.
Ähnliche Architektur, ja. Stil, sehr inspirierend gewesen. Also wirklich krass, vor allen Dingen, weil auch diese Flucht, wenn du am Anfang der Brücke stehst, halt so fast schon Kafkaesk, surreal lang ist. Also das Ding ist, glaube ich, 500 Meter lang, und dadurch, dass es halt eben dann einfach immer wieder aus diesen gleichen Kammern besteht, ergibt sich da halt, finde ich, ein ganz verrückter Blick, und vor allem dann halt auch abends, wenn dann die Beleuchtung angeschaltet ist, also eine ganz besondere Atmosphäre. Und deswegen war es halt auch von Anfang an, war mir klar, dass die Brücke halt auch ein ganz integraler Bestandteil halt der Story sein muss.
Ja klar, wenn man einmal so einen Drehort gefunden hat, das macht dann schon viel aus, weil da spielt sich auch sehr viel ab auf der Brücke. Durfte ihr überhaupt so ohne weiteres überhaupt drehen, oder wie ist das überhaupt im Ausland? Also du hast die Brücke entdeckt, hast gedacht, okay, na gut, dann muss ich halt in der Schweiz drehen. Ging das da so ohne Probleme, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, also so jetzt konkret zur Brücke kann ich es dir gar nicht sagen. Da haben wir es dann tatsächlich einfach gemacht. Da waren wir dann einfach wie so eine Insektenplage, sind wir dann einfach mit unserem Team da einen Tag hin oder, glaube ich, zwei Tage hin, und haben dann einfach alles weggedreht. Und liegt halt auch ein bisschen außerhalb. Also wir hatten da de facto keine Probleme. Und das ist halt grundsätzlich so eine Sache, die, glaube ich, also ohne jetzt aus zu vielen Erfahrungen schöpfen zu können, aber von dem, was ich bisher so Erfahrungen gemacht habe, dass man halt in der Provinz, ab von den großen Städten, ab von Köln, ab von Berlin und so weiter und so fort, halt oft auf eine generell sehr eher neugierige und offene Bevölkerung stößt und auch die ganzen Behörden oft gar nicht die ganzen Mechanismen und Routinen haben, um einen da jetzt irgendwie so vom Feld zu jagen. Ja? Die sind dann meistens selbst so, wow, spannend, was macht ihr denn hier? Ah, interessant. Vor allen Dingen, wenn man jetzt da nichts Schlimmes und nichts Gefährliches macht. Wo wir allerdings ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen sind, das war bei der Außenaufnahme von dieser Brücke. Gleich am Anfang des Films sehen wir, wie der Zug über die Brücke fährt, in so einer totalen. Und diese Totale haben wir von einer parallelen Brücke aus gefilmt, was allerdings eine reguläre Autobahnbrücke gewesen ist. Das heißt, wir haben dann da auch in bester Guerilla-Manier zwei Leuten, also ich als Regisseur und mein Kameramann, sind wir dann mit dem Auto hingefahren auf den Standstreifen und dachten so, komm, wir wissen jetzt, um wie viel Uhr dann Zug fährt, und da bauen wir uns mal kurz auf und dann passt das schon. Da war die Polizei allerdings dann wirklich sehr gut organisiert, muss man sagen. Die haben uns dann da höflich gefragt, was wir denn da machen würden, und wir sind auch gar nicht dazu gekommen, überhaupt zu filmen. Und wir sind dann höflich dann da von der Brücke fortgeschickt worden und dachten auch schon eigentlich, okay, das Thema ist durch, ne? Jetzt haben wir uns sowieso hier mit der Polizei verdorben, weil die meinten noch so vor Ort, ja, dann rufen sie einfach mal an bei uns hier auf der Wache und dann holen sie sich dann offizielle Erlaubnis. Und wir dachten, das wäre eh nur noch so dahingesagt. Machen es aber trotzdem, ne? Weil man muss es ja versuchen. und kriegen dann aber auch prompt eine E-Mail zurück, ich glaube noch am gleichen Tag, wo es dann hieß, ja, kein Problem, wann wollen Sie gerne, wie wäre es mit übermorgen, melden Sie sich einfach hier bei uns auf der Wache. Ja. Und es war kein Trick, sie haben uns nicht einfach nur hingelockt, um dann zu verhaften oder so, sondern wir sind tatsächlich dann da hingekommen und dann haben sie uns mit zwei Wagen quasi auf diese Brücke nochmal hin eskortiert und auch eine Halbsperrung irgendwie vorgenommen und dann konnten wir da tatsächlich auch diese Außenaufnahmen drehen. Das war aber das einzige Mal, dass wir während der ganzen Dreharbeiten wirklich mit der Polizei und mit den Behörden quasi in Kontakt gekommen sind. Die meisten Sachen haben wir ja auch eh auf dem, also in dem Haus gedreht, was das Haus unserer Eltern gewesen ist. Das heißt, da hatten wir eh kein Problem. Und Waldstücke und die Höhle, das war halt immer auch alles so weit abseits, dass wir da auch gar keiner Person begegnet wären, die da hätte Anstoß dran nehmen können.
Das Haus, war das auch in der Schweiz dann, oder?
Es war alles in Fribourg und das ist auch eigentlich, okay. Das Haus war auch tatsächlich der Hauptgrund, warum wir da in Fribourg gedreht haben, weil okay. Wir sind, ich sag immer, wir sind dem Ruf des Geldes beziehungsweise des fehlenden Geldes gefolgt. Ja. Weil halt, ich wusste, dass, also meine Mutter ist dann vor 10 Jahren oder so in die Schweiz gezogen und hat sich halt dieses alte Haus gekauft und ich wusste das halt die ganze Zeit schon, noch bevor ich das Drehbuch geschrieben hatte natürlich, wusste ich halt, dieses Haus steht zur Verfügung. Ich hatte zumindest gehofft, bis ich ja meine Mutter mal irgendwann gefragt habe und dann es auch tatsächlich bestätigt bekommen habe, dass uns das zur Verfügung stehen würde für so einen Dreh. Und hab halt, wusste halt, okay, dass damit, also hab auch die Story so gebaut, dass halt der meiste Teil halt an dieser Location, in diesem einen Haushalt stattfinden kann. Das war natürlich produktionstechnisch super hilfreich, weil wir haben dann nicht nur in diesem Haus gedreht, sondern wir haben in diesem Haus auch gelebt, gegessen. Wir haben teilweise in die eine Richtung haben wir irgendwie gedreht und hinter der Kamera hat das Catering Spaghetti gekocht oder so. Das war so irgendwie alles sehr gedrängt, sehr chaotisch. Aber hat uns mit unseren minimalen Mitteln es halt überhaupt erst erlaubt, dass wir überhaupt so ein Projekt auf die Weise angehen können.
Sieht man auch kurz in den Credits dann drin. Quasi so eine Art Making-of.
Ich muss ganz kurz da einhaken, weil mir läuft jetzt schon ein bisschen ein kalter Schauer gerade über den Rücken runter, weil wenn das alles auch wirklich dann in dem Haus passiert ist, das auch eure Mutter dann gehört, also das verleitet mir noch einen ganz anderen Touch irgendwie für den Film.
Okay. Wir haben, also es ist tatsächlich so, wir haben es gut abgepasst. Also wir haben, glaube ich, wir waren insgesamt 21 Tage haben wir im Hauptdrehblock gedreht mit einem Team von wechselnd 12 bis 15 Mann. Und von diesen 21 Tagen haben wir wirklich 2 Wochen so getimt, dass meine Mutter und mein Stiefvater außerhalb des Hauses gewesen sind. Also sie hatten quasi waren im Urlaub und sind dann erst später dazu gekommen, wo wir auch sehr glücklich drum waren, weil es halt eben tatsächlich auch die ganze nochmal doppelt schwierig gewesen ist. Ja, weil es ist dann, also ich kann es eigentlich keinem empfehlen, so eine ganze Crew in seinem Haus zu beherbergen. Ich bin super happy, dass sich meine Mutter darauf eingelassen hat. Ich weiß nicht, ob sie sich nochmal darauf einlassen würde, aber es war schon extrem chaotisch alles und tatsächlich auch, ich bin super glücklich, wenn Leute sagen, oh, dass sie da die Atmosphäre fühlen, dass sie irgendwie auch vielleicht in eine oder andere Szene reingezogen wurden, sondern das Ganze beim Dreh selbst war halt wirklich, war es vor allen Dingen chaotisch und da ist kaum was von diesem Feeling übergeschwappt. Das interessiert mich dann als Zuschauer selbst, wie das bei so anderen Horrorfilmdrehs ist, das vergleichen kann und wie die Stimmung da bei den Dreharbeiten ist. Also weil bei uns, ich sag mal, die Stimmung auf dem Set war mehr, hätte ich jetzt mehr irgendwie von einem Komödie erwartet. Ja. So, alle waren gut gelaunt, haben herumgealbert und so. Und wir haben auch damals, als wir den Film gedreht haben, 2010, hatte ich auch ein Newsletter und wir haben jeden Tag so kleine Video-Updates dann den Newsletter-Abonnenten zugeschickt. Das heißt, so 5-minütige Clips, in denen wir halt einfach so die Ereignisse des letzten Tages zusammenfassen. Und diese Video-Updates gibt es auch auf der DVD zu sehen. Ich glaube auch auf YouTube, wenn man danach sucht. Und da sieht man schon halt eben einfach, es war eine sehr ausgelassene Stimmung, insgesamt sehr chaotische Stimmung und ich bin so glücklich, dass das im Endeffekt sich nur noch so als kleiner Fortsatz in den Credits zeigt, da in den Making-of-Aufnahmen und nicht im Film selbst.
Das ist auch ganz gut, wenn die Stimmung ordentlich ist. Also ich habe mal dieses Making-of gesehen von Evil Dead, also Tanz der Teufel von Sam Raimi. Das war ja auch mit ganz heißer Nadel gestrickt und die hatten ja alle ziemlich viel Spaß, denn die haben ja irgendwie die Rester von den Filmrollen genutzt von großen Studios, hatten dann eben gewusst, okay, wir haben hier noch 30 Meter von dem Material, was können wir da für eine Szene draus bauen? Deswegen ist das alles auch relativ schnell geschnitten, weil die eben nur dieses Restmaterial zur Verfügung hatten. Okay. und auch wie das alles gedreht wurde, wie die Effekte, wie die sich das alles so zusammengebaut haben, mit welch wenig Mitteln, und die Stimmung, die war einfach auch großartig. Also da gibt es einen eigenen Dokumentationsfilm darüber.
Was, wie heißt der? Den kenne ich gar nicht.
Ich habe gerade, während ich dir antworten wollte, habe ich überlegt, wie der Titel war. Wenn es okay. mir noch einfällt, packe ich es mal mit in die Shownotes rein. Ich glaube, das war mal auf irgendeiner Anchor Bay Laserdisc mal mit drauf. Aber die habe ich natürlich schon lange nicht mehr. Ich habe mal gesehen, gibt es bestimmt irgendwo im Netz zum Anschauen.
Spannend. Ja, es gibt also so Dreharbeiten an sich. Gut, wenn man sie dann schon mal selbst erlebt hat, dann hat man da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf. Aber das ist dann manchmal schon wie eine Odyssee für sich. Also eben drum. Also auch gerade, wenn man die Video-Updates sich jetzt von unserem Film anschaut, das ist wie eine andere Welt, wie eine komplett andere Perspektive, die sich da irgendwie dann halt eben auf dieses ganze große Projekt da eben hin ergibt. Aber ja, also deswegen Fribourg, das war eigentlich der ganze Grund, weil wir da die Möglichkeiten hatten, das Haus, und dann, da ich da immer wieder mal zu Gast gewesen bin, haben wir auch lange Spaziergänge veranstaltet durch die Stadt und die Umgebung und kannten halt da ja auch schöne andere Flecken. Auch wir wollten eigentlich auch sogar noch mehr in der Stadt selbst drehen, weil das auch eine super coole Altstadt hat, mit also auch teilweise sehr schöne düstere Motive, wie ich finde. Aber ja, schlussendlich hat es dann die Story nicht hergegeben und ich habe mich dann entschieden, die ganze Geschichte eigentlich halt wie auf einer Achse stattfinden zu lassen. Auf dieser Achse eben zwischen Haus bis Höhle und allem, was eben dazwischen liegt. Und unsere Figur, unsere Protagonistin eben gar nicht davon abweichen zu lassen. Ja, deswegen folgen wir ihr eben auch nicht in die Stadt, wenn sie dann zwischendurch mal da auf Suche nach einer Galerie geht und so weiter und so fort. Ja, wir sind da total nur auf dieser einen Achse halt fixiert.
Ja, Kate, hast du eine Frage? Ich nehme dich ja, mal jetzt mit rein.
Du hast ja springe hinein. Daniel, du hast ja gesagt, ihr wart insgesamt 21 Tage im Haus. Mhm. Wie lange habt ihr, also wie viele Drehtage hattet ihr insgesamt? Also auch mit den Außendrehs und Vorbereitung vielleicht?
Also wir hatten insgesamt 30 Drehtage, 21 davon mit der Hauptcrew. Wir haben dann in diesen 21 Tagen nicht nur im Haus gedreht, sondern uns auch immer wieder halt die Haus dann nur als Hauptquartier quasi benutzt und sind dann halt von da aus dann zur Brücke und in den Wald und so weiter und so fort ausgerückt. Und in den 9 anderen Drehtagen, da waren wir mit einer minimalen Crew. Ich glaube, da waren wir dann nur zu 5 insgesamt und haben das dann im Oktober 2010 nochmal nachgeholt. Also war von Anfang an so, wir haben einen Drehplan gestrickt, der einfach viel zu eng war von Anfang an. Das irgendwie wussten das auch alle, aber keiner hat so richtig gesagt. Und also eigentlich hätten wir diesen 21 Tagen halt fertig werden müssen, aber es war dann irgendwann klar, dass das halt nicht funktioniert. Ja, und dann haben wir uns halt im Endeffekt selbst belogen und mussten dann halt eben noch diese 9 Tage dranhängen, die wir dann, in denen wir vor allen Dingen halt die Horrortrips gedreht haben. Also all die Szenen außerhalb, wo dann Maler auch da durch den Wald unterwegs ist, auch die Nachtaufnahme, wo sie dann auf der Brücke ist und so, das haben wir alles mit einem minimalen Team gedreht und mussten teilweise auch den Sound noch gut nachbearbeiten und neu aufnehmen halt in der Postproduktion, weil wir dann wirklich unter widrigsten Produktionsumständen dann quasi diese letzten paar Tage durchgeführt haben. Vorbereitungsmäßig war es so, wir haben also die Entscheidung schlussendlich zu drehen, die ist in dem Augenblick gefallen, wo dann wir wussten, dass wir das Geld zusammen haben, und das muss so Ende Februar gewesen sein. Vorher bin ich noch in einen sehr interessanten Kontakt gekommen mit einer sehr interessanten Person, die so im Bereich um Dezember und Januar rum uns die ganze Zeit halt das Investment versprochen hat. Also der Film hat ein Budget von 10.000 Euro. Er hat uns diese 10.000 Euro garantiert, dass er da als Investor auftritt. Wir haben auch dann einen Vertrag mit ihm unterschrieben, und das war eine ganz, ganz mysteriöse Gestalt, die dann, als es dann soweit war, total ist sie dann verschwunden, war nicht mehr auffindbar, und ich habe dann tatsächlich auch sogar einen Gerichtsvollzieher ihm da nach Hause geschickt, und aber er ist schon verzogen gewesen. Also das war dann so eine ganz, ganz verrückte Geschichte, ein ganz verrückter Typ, und habe da auch einen langen Blogpost zugeschrieben, einfach weil das so eine unglaubliche, fast eine unglaubliche Story ist. Jedenfalls, das war alles dann so im Februar dann klar, glaube ich, dass das halt mit ihm nichts gibt, und da war dann, wusste ich, okay, 10.000 Euro, es war verdammt wenig für einen Film, aber es ist, wenn du ein Student bist, eben doch noch ziemlich viel. Und da war dann klar, naja, wenn ich von ihm nicht das Geld bekomme, dann kriegen wir es doch nicht hin, im Sommer zu drehen. Und dann hat mich halt der Robert Staffel angerufen, ein Kameramann, mit dem ich auch schon meinen Film vorher gedreht hatte, 2006. Das waren auch schon ein paar Jährchen wieder her. Und der hat mich halt gefragt, was ich gerade jetzt so machen werde, ne? Einfach mal sich wieder verschalten. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich halt gerade dieses Drehbuch hätte. Zu dem Zeitpunkt war es noch kein Drehbuch, zu dem Zeitpunkt war es mehr so ein Treatment. Aber ja, ich kann es ihm gerne durchschicken, aber ich glaube nicht, dass da was draus wird. Hab das dann gemacht und am gleichen Tag hat er sich halt nochmal zurückgemeldet bei mir und gesagt, er hat's gelesen, er findet es spitze und findet es so cool. Und wenn ich sage, ich kriege das mit so wenig Geld hin, dann springt er als Produzent ein, ja, weil er einfach Bock hat, das mit mir zusammen zu machen. Und so hat sich dann sozusagen von einem Tag auf den anderen dann doch das Budget wieder da und von da an wussten wir, okay, jetzt können wir all in gehen und uns auch darauf konzentrieren, halt auch die anderen Rollen zu besetzen. Meine Schwester stand von Anfang an fest, ansonsten mussten wir die anderen Rollen auch noch erstmal finden und halt trotzdem nochmal Location-Suche machen, einen Drehplan erstellen und so weiter und so fort. Also ich sag mal, mit allem drum und dran und das Drehbuch natürlich schreiben. Das Drehbuch war auch an dem Tag der Dreharbeit noch nicht wirklich fertig. Es war gerade so fertig, aber nicht wirklich fertig. all das haben wir halt, naja, ich sag mal so um die 8 Monate etwa. Um die 8 Monate von der Entscheidung dann bis zum Dreh.
Wow. Cool.
Und die Dreharbeiten, also die Postproduktion selbst, die hat sich dann halt eben ziemlich hingestreckt. Weil, wie ich habe ja schon mehrmals gesagt, 2010 haben wir es gedreht. So, und dann kurz danach habe ich mein Studium wieder aufgenommen in Köln. Muss dann erstmal irgendwie meinen Bachelor fertig machen da und bin dann wieder umgezogen. Habe ein kleines Filmproduktionsunternehmen gegründet, musste irgendwie zusehen, dass ich da meine Miete zahlen kann und so weiter und so fort. Und mit all diesen Nebenbeschäftigungen, in Anführungszeichen, hat sich die Postproduktion halt dann irre hingezogen, ja. Bis wir dann erst im, ja, so ich sag mal August 2015 war der Film dann wirklich vorzeigbar und dann haben wir auch angefangen, ihn halt eben auf Festivals eben einzureichen. Genau.
Da muss ich auch sagen, also was Thema Postproduktion angeht, ich weiß nicht, die anderen Zweien hier in der Runde, die werden, glaube ich, noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht haben. Ich weiß, was das für wahnsinnig viel Arbeit ist, wenn der Film erstmal im Kasten ist, wie man dann, ja, das im Schnitt und Vertonung und ja, Übergänge und ja, was nicht alles, was da alles noch mit dranhängt. Und das hat mich auch so beeindruckt bei dem Film jetzt, bei Beyond the Bridge, wie gut das alles so passt. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, wir haben hier manchmal so ja, Abschlussfilme von irgendwelchen Studenten mal bekommen zum Schauen, die wir besprechen sollten oder auch andere Amateurfilme und sowas. Ach, da wurde teilweise mit ewig langen Einstellungen, jeder hat halt so einen quasi künstlerischen Anspruch gehabt und hat sich dann nur geweidet an irgendwelchen Szenen oder an irgendwelchen Sonnenuntergängen oder irgendwie Personen, die da irgendwo hinlaufen und so. Mhm. Und das fand ich hier gerade so erfrischend, dass es eben nicht so war, sondern wirklich den Sehgewohnheiten entsprechend auch die Bearbeitung teilweise, ja, weiß nicht, so Verfolgerperspektive und das wirkte halt alles immer sehr, sehr echt und griffig und da war jetzt keine Szene irgendwie zu lang, dass man dachte, oh Mensch, was soll das jetzt hier und da könnte man jetzt mal ein bisschen früher rausgehen aus der Szene. Das Gefühl habe ich halt öfters, wir gucken ja sehr viele Filme in der Sneak Preview auch und da sieht man auch teilweise sehr viel komische Filme, die auch von großen Studios kommen, wo man denkt, oh, was machen die Szene jetzt hier so lang? Der Witz ist einfach tot oder
das habe ich mal, da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, so gerade bei so Arthouse-Filmen und sowas, ja. Ne? So europäische Arthouse-Filme, da bin ich jetzt auch nicht so, also auch nicht so der Riesenfan von, weil ich mir auch manchmal denke, so, dass ich habe oft das Gefühl, dass sie dann genau wie du schon sagst, so über lange Einstellungen oder dass sich die Leute irgendwie angucken und
anschweigen.
Schweigen, genau, und ganz bedeutungsschwangere Blicke sich zuschmeißen und irgendwie, man denkt einfach, je länger sie schweigen, umso wichtiger wird's und je länger die Person dann irgendwie dann da einfach in der Totale zu sehen ist und da so still steht oder so, umso bedeutungswichtiger ist es und so weiter und so fort. Und das ist jetzt auch echt nicht mein Ansatz. Also ich habe da schon versucht, so gut es ging, in unseren Mitteln, mit meiner Erfahrung und so weiter und so fort, mich dann schon eben auch diesen Sehgewohnheiten anzunähern. Das freut mich riesig, wenn es funktioniert hat. Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, dass es für dich zumindest keine größeren Längen gab, weil es gab halt ein großes Risiko, was wir eingegangen sind von Anfang an, was halt wirklich, was man schon auch am ehesten noch so als Experiment und Arthouse vielleicht halt bezeichnen könnte, das war eben halt die erste Horrornacht. Ja. Das war dieser Trip mit dieser Verfolgerperspektive, weil das war halt bewusst gestaltet wie ein Videospiel. Es war halt quasi an Videospielen orientiert, vor allen Dingen halt eben an einem speziellen, nämlich an Silent Hill. beziehungsweise Silent Hill 2, das ist so eine Horror, Horror-Videospielreihe, wo es eben auch ähnlich jetzt wie in Beyond the Bridge auch mehr darum geht, halt eine durchgängig unangenehme, unkomfortable Stimmung zu erzeugen und weniger, dass es weniger durch Jumpscares lebt. Und genau dieses Gefühl einerseits, aber auch diese Ästhetik und die Art und Weise, wie man halt als Videospieler das halt wahrnimmt, andererseits wollte ich halt gerade in dieser ersten Horrornacht zum Ausdruck bringen. Ja, das heißt, ganz bewusst auf jede andere Einstellung verzichten, außer der Verfolgerperspektive, also sag mal der Overshoulder und halt dann der Ego-Perspektive. Ja. Und nur durch den Schnitt von diesen beiden Perspektiven im Endeffekt da ein bisschen Rhythmus reinzukriegen und ein bisschen Dynamik reinzukriegen, wie man es sich eben auch als Videospieler jetzt gewohnt wäre. Ja. Deswegen, das ist auch immer wieder was wir zurückgemeldet bekommen, gerade wenn man dann halt eben diese Art von Spielen kennt, funktioniert es besonders gut, dass man sich halt eben mit dieser Art halt identifizieren kann. Nur während den Dreharbeiten selbst und dann auch lange Zeit noch in der Postproduktion war es halt echt so eine Wette. Ne? Zu sagen, okay, klappt das jetzt oder klappt es nicht? Weil wir haben halt eben auch bewusst auf Reaction-Shots verzichtet. Es gibt einmal, einmal brechen wir das auf, wo wir dann einen Reaction-Shot von ihr auch sehen, wo sie in die Küche geht und sich dann fürchterlich erschreckt, weil da ja was passiert hinter dem schwarzen Nichts. Da haben wir das mal aufgebrochen, aber sonst haben wir wirklich durchgängig versucht, das so zu machen, dass wir halt diese Identifikation nur dadurch hinbekommen, dass wir halt durch ihre Augen durchschauen und halt eben zumindest über ihre Schultern eben gucken. Und die erste Horrornacht in dem Zusammenhang jetzt war ja relativ lang. Also es ist insgesamt, glaube ich, eine 15-minütige Passage gewesen und da war ich wirklich sehr nervös und die ist auch stark zusammengekürzt worden. Es gibt eigentlich ursprünglich noch mehr Stationen, durch die sie da passiert hat. Generell ist der Film auch stark gekürzt worden. Also eine frühere Version war insgesamt noch mal 20 Minuten länger als das, was man jetzt gesehen hat. Also das war mir auch wichtig, dass man halt eben dann so ein bisschen das Fett wegschneidet. Aber gerade in der Horrornacht war die Angst bis zum Schluss da, dass es uns nicht gelungen ist, dass wir da halt doch, dass wir den Zuschauer da nicht catchen mit. Da bin ich sehr happy, dass es bei vielen gut funktioniert hat.
Ja, ich finde, gerade das ist sehr, sehr gut gelungen. Also bis dahin hat mich der Film so relativ neutral gelassen. Ich dachte so, na, mal gucken, was da jetzt kommt und so. Wird das jetzt eine Haunted House-Geschichte oder was wird das jetzt, ne? Man weiß ja nicht, in welche Richtung das geht. Aber als sie dann so aufwacht in dieser Plastikfolie und dann irgendwie da rum und so, also ab da hatte mich eigentlich der Film so richtig drin. Ja, dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt hier? Ja, und das ist ja auch dieser, ich nenne es immer so den Hangover-Effekt. Also man hat selber denselben Wissensstand wie der Hauptakteur selbst und versucht da irgendwie rauszufinden, was ist passiert, versucht da irgendwie Hinweise zu sammeln und den Zuschauer jetzt auf diese Tour mitzunehmen. Und ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr gelungen. Und ja, das ist man halt auch mittlerweile gewöhnt von vielen Filmen, dass das so gemacht wird. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich gut, wenn man nicht das Gefühl hat, so am Schluss kommt eine Riesenüberraschung, wo man denkt, boah, das hätte man jetzt wissen können oder so. Oder irgendjemand kommt mit einer Enthüllung um die Ecke, weil es eben jetzt mal sein muss, ja, damit die Story irgendwie weitergeht. Nee, es ist halt wirklich so, dass hier nach und nach kleine Bröckchen Informationen irgendwie gesammelt werden und man weiß halt nie, na, ist das jetzt nun alles real oder befindet sie sich gerade wieder in diesem Drogenflash und
ja.
Das macht es halt sehr, sehr spannend irgendwie.
Ja, man rätselt halt die ganze Zeit selber mit. Das fand ich super.
Und was ich auch gesagt hatte, normalerweise, ich gucke viele Horrorfilme und so, lässt mich eigentlich relativ kalt, besonders wenn ich es hier zu Hause irgendwie gucke, ne? Weil dann hat man irgendwie das im Fernseher, okay, der ist groß genug, aber in der gewohnten Umgebung, im gewohnten Umfeld, das wirkt für mich nicht so erschreckend, wie wenn ich es jetzt im Kino sehe und alles ist dunkel und große Leinwand und ich kann nicht entfliehen, ja, ich muss meinen Blick nach vorne richten und rundherum um mich herum erschrecken die Leute, dann erschreckt man automatisch mit und aber bei dem, den ich hier zu Hause geschaut habe, hat es mich trotzdem gegruselt an vielen Stellen. Das fand ich echt gut, dass der Film das geschafft hat, weil der auch so authentisch war bei diesen Szenen, weil man halt irgendwie mit dabei war.
Du hast also ihr habt beim ersten Cast auch das, glaube ich, genau einmal angesprochen und da wollte ich auch mal kurz drauf eingehen. Da sagtest du, du bist dir nicht sicher, ob das jetzt auch dieses Lichtkonzept halt
gewesen
ist. Oder aus der Produktionsrealität gewachsen ist und du hast vollkommen richtig zusammengefasst, dass das halt eine Mischung gewesen ist aus beidem. Das war tatsächlich so. Also wir wussten von Anfang an, dass wir halt nur diese Lichter zur Verfügung hatten und dann war die Frage halt, wie können wir jetzt mit diesen Lichtern halt es eben irgendwie atmosphärisch machen und da bin ich halt dann, ich sag mal, plump den Blavich Project Weg gegangen und habe gesagt, okay, also ich gehöre zu den Leuten, das Blavich Project teilt ja auch so ein bisschen die Menschheit, ne? Ich habe dann zu den Leuten gehört, die sich auch wirklich damals gegruselt hatten, als sie ihn im Kino gesehen haben, und ich hatte für mich da halt eben viel gerade da, also an dieser Tatsache verortet, dass wir halt diese nur sehr begrenzte Lichtstimmung haben, dass wir irgendwie teilweise nur ein Headlight haben, was halt irgendwie in die Dunkelheit reinleuchtet und wir sonst umgeben sind von dieser Dunkelheit ansonsten. Und das ist dann ja auch im Endeffekt ein Konzept, was sich dann halt eben auch wiederum in vielen Videospielen findet, in denen man dann eben auch mit dem Konzept der Dunkelheit konfrontiert ist, dass man halt nur eine Haupttaschenlampe beispielsweise hat, die halt eben dann den Weg vor einem leuchtet und man halt eben sonst so krass halt im Dunkeln gelassen wird. Und hinzu kommt auch noch dieses Grisselbild. Also das heißt, wir haben ja den Grain, was ja auch dann einfach daran liegt, dass wenn man wenig Licht zur Verfügung hat, dann muss man die Kamera entsprechend einstellen, dann fängt das Bild halt eben an zu rauschen. Das ist aber auch etwas, was wir halt versucht haben, so gut es ging halt, zu einzubinden halt in die in das Look and Feel, und das habe ich teilweise sogar auch noch verstärkt, diesen Effekt, diesen Grain-Effekt, weil auch hier wieder ein bisschen inspiriert von dem Videospiel Silent Hill her, ich den quasi den Grain stellvertretend für Malers Angst und Nervosität halt auch benutzen wollte, ja, und wo ich denke, wo man auch als normaler Zuschauer jetzt ohne Videospielerfahrung auch schon ein bisschen hergeprimed ist, dass halt oft, wenn das Bild irgendwie grieselig ist und so, heißt das irgendwie nie was Gutes, ja, also man ist immer irgendwie an einem dunklen Ort, an dem dann irgendwas Schlechtes passiert, gerade dann auch bei No-Budget-Filmen, die halt, wo das, denke ich, auch halt eben oft dann aus der Not heraus erwachsen ist, aber da ist man, denke ich, auch schon so ein bisschen geprimed, und genau damit habe ich halt gespielt. Und wenn man immer Maler sich halt, also wann immer sie mehr Angst bekommt, nimmt halt eben tatsächlich auch das Rauschen im Bild in diesen speziellen Einstellungen zu. Ist relativ subtil, gebe ich zu. Also jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, diese Keule noch ein bisschen stärker geschwungen, dass man das wirklich auch wahrnimmt. Aber jedenfalls haben wir es auch noch in der Postproduktion gut angetouched, das Bild da in der Hinsicht. Und insofern, war es, wie gesagt, halt eine Mischung. Wir wussten, wir kriegen es nicht anders hin. Dann haben wir gesagt, okay, dann benutzen wir das Licht aber auch genauso, ja, für diese Horrornächte. Da eine Sache wollte ich dazu noch sagen, nämlich da sieht man dann doch, dass es eine ganz starke Entscheidung gewesen ist, weil als Maler aufwacht, am Schluss im Garten, es ist so irgendwie, alles ist nass, sie ist nass und sie wacht im Garten auf, da hat man nämlich ursprünglich eine andere Lichtstimmung eingeleuchtet, nämlich auch wieder so eine Horrornacht-Lichtstimmung. Das heißt also, das Bild war dann auch wieder so, dass wir es nur so mit so ein paar mobilen LED-Lampen halt so ihren Sichtfeld mehr oder weniger da Licht gegeben hatten. Und da sah ich dann, dass das halt eben sich wirklich so horrorhaft surreal anfühlt. Und da meinte ich dann zu meinem Kameramann, zum Robert, so, Robert, das fühlt sich nicht richtig an. Das ist in diesem Moment, sind wir eigentlich nicht in diesem Horror-Mindset von ihr, sondern sind wir eigentlich in einer relativ gefestigten realen Ebene, einer Ebene, wo ja auch dann, wo sie dann ja auch zwei andere Figuren noch gesehen hat. Und da war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, das leuchtet mir wiederum anders ein. Also da machen wir dann wieder, da haben wir dann die paar Lampen, die uns zur Verfügung gestanden haben, halt eben auch genommen, um halt eben den Garten noch regulär einzuleuchten und eben nicht mit so einem super minimalistischen, sparsamen Licht. Also nur so als kleine Produktionsanekdote noch im Hintergrund. Also das waren wirklich sehr bewusste Entscheidungen, was das Licht angeht.
Wie viele Kameras habt ihr da gehabt insgesamt?
Wir haben meistens tatsächlich mit einer Kamera gedreht, nämlich der mittlerweile ja fast schon legendären Canon 5D Mark II, also eine Spiegelreflexkamera. Und wir haben dann für viele Dialogszenen noch eine Canon 7D gehabt, die ist fast identisch, außer dass sie, glaube ich, einen etwas kleineren Chip hat, auf den sie aufzeichnet. Und was die Kamera Tolles konnte, war Zeitlupe. Das heißt also, alle Zeitlupenaufnahmen haben wir dann mit einer Canon 7D geschossen. Aber damit hat es sich. Also mit zwei Spiegelreflexkameras haben wir das ganze Ding dann gerockt damals.
Ah, okay.
Nicht schlecht. Also ich möchte ganz kurz nochmal sagen, also dieses Silent Hill Feeling, das hatte ich auch. Das muss ich zugeben, ich habe das Spiel auch selber gespielt. Aber du hast es eingangs vorher schon mal erwähnt und ich möchte jetzt auch dann unbedingt nochmal nachbohren. Warum Marler Singer?
Ah ja, selbstverständlich.
Ja, ist das eine zweite Hommage an einen anderen Film? Oder?
Ja, also es ist so. Ne? Ich sag's nochmal dazu, ich würde heute wahrscheinlich die Entscheidung nicht nochmal so treffen. Es war damals ist diese Entscheidung für diesen Namen halt aus, also organisch gewachsen. Ich behaupte mal ganz frech, dass ich tatsächlich originell genug hätte sein können, um mir einen eigenen Namen auszudenken und darüber auf euren Cast nochmal zu sprechen zu kommen. Es war wirklich so, meine Schwester, die Maya, hatte zu dem Zeitpunkt, also mittlerweile macht sie viel Musik, und damals hat sie mehr Fotokunst gemacht, und die hat mich sehr inspiriert. Die Fotokunst, die wir in dem Film manchmal sehen, ist auch die Fotokunst, die Maya auch selbst angefertigt hat. So, und diese Bilder haben mich halt sehr inspiriert und waren auch so eine zusätzliche Quelle, wo ich sage, oh cool, deswegen ist auch die Figur Kunststudentin im Film, weil ich wollte irgendwie unbedingt diese Ebene mit reinnehmen. So, und die Maya hatte sich damals zu dem Zeitpunkt halt selbst Maler Singer genannt, als Hommage an Fight Club, weil sie halt die Figur Maler Singer auch so toll gefunden hat. So. Ich war sowieso und bin sowieso ein Riesenfan vom Buch einerseits und vom Film andererseits. Dachte mir, okay, gut, also ich habe jetzt kein Problem damit, so eine Hommage quasi an Fight Club zu geben. Und das war eigentlich der Hauptgedanke. Ich wollte halt wirklich einen gewissen synergetischen Effekt nutzen, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich halt noch, dass meine Schwester unter dem Namen sich auch noch stärker als Fotokünstlerin halt platzieren möchte, ja. Und fand das halt eine ganz witzige zusätzliche Verquickung so von Realitätsebene, fiktionaler Ebene, dann natürlich nochmal diese dritte Ebene dazu, ne, der Referenzierung an ein anderes Werk. So, und so war das dann, dass ich gesagt habe, okay, wir nennen die Figur Maler Singer, genauso wie du dich eben auch selbst als Fotokünstlerin nennst, und bleiben im Endeffekt dabei, ja. Und wie gesagt, war für mich halt eben auch eine angenehme Hommage halt an einen meiner Lieblingsregisseure und einen meiner Lieblingsfilme. Aber ja, wie gesagt, das Thema ist so oft schon aufgekommen, schlussendlich, dass ich würde es heute nicht nochmal so machen, aber so lernt man eben dazu, und also traurig bin ich auch nicht drum.
Ja, Chris, du hast doch gleich noch eine Frage wegen der Schauspielerin, ja, oder? Habe ich hier sehe ich hier in dem Dokument.
Das ist die wichtigste Frage überhaupt, die ich auch schon im Podcast gestellt hatte, war, lässt deine Schwester sich die Haare wieder wachsen? Ich war schockiert, als ich am Ende das gesehen habe. Ich so, oh mein Gott.
Das hab ich gehört. ich bin in erster Linie bin ich ja... abgesehen von allen anderen Dingen, der große Bruder. Und ich möchte mich jetzt gar nicht, zu sehr dieses Thema hineinbegeben. Also ich respektiere die Entscheidung meiner Schwester sehr, und ich kann es auch total nachvollziehen, dass sie ihn halt nach dem Film auch einfach, also es war eine sehr intensive Erfahrung, setzt sich sehr stark. Also meine Schwester hat, ich finde, sie hat eine tolle Performance geliefert.
Definitiv, aber das steht völlig außer Frage.
Das hat alles funktioniert, vor allen Dingen darüber, dass sie halt wie ein natürliches Method Acting gemacht hat, wenn ihr es so wollt. Ja? Also ohne jetzt eine formelle Ausbildung zu haben, hat sie sich einfach super mit einem Naturtalent halt immer in die Figur reinversetzt, in die Momente reinversetzt. Das hat dann so weit geführt, dass, also es war generell sehr anstrengend, sie ist dann halt eben dann auch wirklich krank geworden die letzten beiden Drehtage, weil es einfach dann zu viel gewesen ist und auch wir gerade zum Schluss hin die ganzen emotional super schweren Szenen gedreht hatten. Jedenfalls kurz danach kam es dann eigentlich, dass sie sich so stufenweise irgendwie ihre Haare gekürzt hatte, bis sie eben dann bei dem Look war mit den ganz kurzen Haaren. Ohne jetzt da für sie zu sprechen, okay, ich mach's doch ein bisschen, aber ich möchte jetzt nicht zu viel. Ich denke, das war einfach eine Style-Veränderung, die sie auch gebraucht hat und die auch gut für sie war. Und ich kann nur so viel sagen, mittlerweile ist das Haar wieder ein bisschen länger. Und man weiß nie, in welche Richtung es von da aus weitergeht.
Vollkommen okay. Aber wie gesagt, ich verstehe es irgendwo. Das ist so wie Projekt abschließen. Ich mache komplett Typveränderung, verstehe ich absolut. Also gibt es ja, bös gesagt, wenn man jetzt sagen wir bei Frauen öfters mit, ich habe einen neuen Freund, also Haare ab oder sowas, neue Frisur. Nur wie gesagt, ich sitze dran, schaut diesen Film, lebt irgendwo mit, auch mit ihr, fiebert mit, und dann nach dem Film so sehe ich ohne Haare aus. Ich so, hui, okay, also ich sage jetzt nicht, dass es schlecht aussah, um Gottes Willen. Es war nur für mich, was im ersten Moment so, oh mein Gott, aber ich möchte auch die Haare gar nicht zum Thema machen.
Also eine Sache kann ich dazu jedenfalls noch sagen. Tatsächlich war von meiner Seite aus geplant, also diesen ganzen Shoot, den wir ja, also dieses Endstück da, was du gesehen hast, in dem gleichen Rahmen haben wir dann auch noch Interviewfragen gefilmt, also in diesem Setup. Und das waren zwei Drehtage. Und ich hatte halt wirklich in der Vorplanung zu diesen beiden Drehtagen eigentlich vorgehabt, dass sie eine Perücke tragen soll, die halt eben wieder den eigentlichen Look halt eben aufgreift. Ja, also das war, ich hatte ja schon so ein bisschen kommen sehen, dass das doch eine sehr starke Zäsur ist, und wollte das ursprünglich auch vermeiden. Aber da ist uns dann wieder so ein bisschen Realität in die Quere gekommen und wir hatten sowieso kein Budget für irgendwas. Meine Schwester hatte, wenn ich mich richtig erinnere, sogar war sie mal da bei sich in der Stadt auch Perückenladen, genau. Aber es war wohl sehr schwer, halt, weil sie so ein sehr spezielles Haar hat, da jetzt so eine gute Kopie zu finden und das halt eben vor allen Dingen ohne Geld. Und dann irgendwann war es halt so, dass mir, wir haben dann zum Schluss gesagt, okay, pass auf, das ist doch normal, dass halt, wenn Zeit vergeht, haben halt die Leute manchmal Styleänderungen, da bleiben wir jetzt dabei, dann gehen wir jetzt all in, ja. Aber deswegen, also ich sehe das alles schon, was ihr sagt, aber also muss man im Endeffekt dann schlussendlich zustehen.
Ja, ist ja bei Charlize Theron auch so, in Mad Max, das ist ja, hat sich ja auch die Haare abrasiert und so, passt ja natürlich zum Film. So ist es halt bei Schauspielerinnen, ne? Da ändert sich halt immer mal was und ist auch ganz gut. Ich habe ja gelesen, ihr seid ja auch hier auf dem New York Film Week 2016. Ist ja vielleicht ganz gut im internationalen Bereich. Deswegen habt ihr den Film ja wahrscheinlich auch gleich auf Englisch gedreht, um eben diesen ganzen internationalen Rahmen mitzunehmen. Und da kommen wir gleich mal ein bisschen auf eine größere Bühne und sieht dann auch die Wandlungsfähigkeit von den Leuten.
Das ist der Punkt, genau. Also Kate, ich verstehe dich da auch, was du ja gesagt hast in eurem Cast, dass du es dir gerne auch Deutsch gehört hättest, verstehe ich. Ist auch schon oft gesagt worden. Aber es war im Endeffekt genau die strategische Überlegung eben dahinter, die der Erik jetzt auch angesprochen hat. Also es war, wir haben uns halt gesagt, den einen Weg können wir gehen. Wir können sagen, wir drehen den Film auf Englisch und lassen ihn dann auf Deutsch nachsynchronisieren, weil das eben den Hörgewohnheiten halt vom deutschen Publikum entspricht. Aber den Film auf Deutsch zu drehen und dann zu hoffen, dass wir da international noch irgendwie einen Schnitt mitmachen, können wir eigentlich vergessen. Das war dann halt eine unbequeme Entscheidung, auch eine Entscheidung, wo immer wieder Leute fragen, ja, wie ist es denn jetzt, wann gibt es eine deutsche Fassung? Und das ganze Problem ist halt schlussendlich, und ich meine, es war eine Reise, die wir 2010 angegangen hatten, wo wir auch noch nicht wussten, wo sie endet, hätte alles in jede Richtung gehen können. Nur jetzt mittlerweile sehen wir halt die Schwierigkeit, da ein Budget nochmal für aufzutreiben, weil so eine Synchronisation, eine gute Synchronisation kostet 20.000 bis 25.000 Euro. Ja, das ist also doppelt so viel, wie der ganze Film gekostet hat. Und wir haben halt auch Gespräche gehabt mit Verleihen. Allerdings ist der Film halt einfach nicht massentauglich genug oder wie man es halt nennen will, passt einfach nicht genug in die vorgegebenen Schablonen rein, dass halt so ein Kinoverleih dann sagen würde, oh komm, den nehmen wir, den bringen wir jetzt groß im Kino raus und da nehmen wir dann auch ein bisschen Geld in die Hand für, um da nochmal so eine deutsche Synchro halt nachzumachen. Ich meine, man weiß nie, was noch kommen wird. Gerade jetzt ist es wahrscheinlich, also in den allernächsten absehbaren Zeit eher unwahrscheinlich, dass wir halt eben den Film tatsächlich nochmal erfolgreich auf Deutsch nachsynchronisiert bekommen.
Ja, vielleicht hört das ja jemand. Ich meine, wir selber kennen ja auch ein paar Leute aus der Branche. Vielleicht hört das ja auch jemand hier, der sagt, Mensch, das klingt doch mal ganz interessant. Und ja, da können wir den Kontakt dann gerne herstellen.
Sehr gerne.
Auch wenn du mal wieder was suchst hier irgendwie, hier gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt's die MFG, also wie mit freundlichen Grüßen, also MFG, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die unterstützen auch so kleine Projekte, zum einen mit Funding oder zum anderen auch mit Location, Scouting und sowas. Und die sind eigentlich auch ganz cool drauf, sind natürlich primär für irgendwelche baden-württembergischen Filmemacher. Hier gibt es ja auch eine ganz gute Szene, eine gute Animations- und Trickszene hier in Ludwigsburg und Stuttgart, die ja auch zum Beispiel...
Ludwigsburg natürlich auch die große Filmakademie.
Genau, und da unterstützen sie viel, aber ich sag mal, wenn da jemand von außen kommt und hier was dreht und hier ein paar Leute mit einbindet von hier, dann geht da bestimmt was. Ne? Also,
finde ich super spannend. Das müssen wir auf jeden Fall. Also ich bin natürlich, ne, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Auch jetzt wieder sind meine Lauscher hochgestellt, wenn es um die Frage geht, wo kommen wir da ins nächste Funding, ins nächste Budget ran, weil ist natürlich klar, also das war eine Odyssee, das war super anstrengend und also ich könnte wahrscheinlich einen Film nicht nochmal auf diese gleiche Weise machen. Also das heißt, beim nächsten Projekt muss auf jeden Fall irgendwie zumindest mal ein Low-Budget bestehen, kein No-Budget, weil ich glaube, mit diesen 10.000 Euro haben wir vor allen Dingen irgendwie die Crew gefüttert. Dafür ist, glaube ich, das meiste Geld draufgegangen.
Das waren also 10.000 Burger für 1 Euro.
Ja, wobei wir hatten das Glück, wir haben relativ kostengünstig tatsächlich noch das Catering haben können, aber das ist ja echt immer so ein Punkt und da war es uns auch wichtig, dass wir an der Stelle nicht sparen.
Eure Darsteller sind ja auch alle sehr schlank, ne? Sieht man ja.
Wir haben auch echt alle abgenommen. Das ist echt krass. Also auch die Maya hat glaube ich, so 5 Kilo oder sowas im Laufe des Drehs abgenommen. Ich bin auch total eingefallen, also im positiven Sinne.
Also wenn ihr da mal eine Diät machen wollt, liebe Hörer, ja, geht mal zu einem Filmdreh, macht da mal mit.
Vor allen Dingen so ein No-Budget-Dreh, also, wenn du so schöne 12- bis 14-Stunden-Tage hast, das ist, du kommst doch gar nicht zum Essen. Also du hast gar nicht genug Zeit, um immer zu essen. Das, genau.
Steht denn ein nächstes Projekt in der Tür?
Ja, also diverse. Tatsächlich bin ich momentan so ein bisschen am Oszillieren zwischen ganz vielen verschiedenen Ideen. Also eine Sache, die mir immer wieder in den Sinn kommt, die ich sehr gerne machen wollte, wäre ein Film über einen Amokläufer, weil das für mich eine spannende, auch schwierige Thematik ist und eine Herausforderung. Und ich glaube, da auch eine ganz interessante Perspektive.
Das wäre doch ein Thema hier in Winnenden.
Ja, genau. Und gerade, und ich glaube...
Aber ein ganz heißes Eisen, ne, wie Loriot sagen würde. Ganz heißes Eisen.
Ja. Ich glaube gerade, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hieß Robert so oder so, ne? Winnenden, kann das sein? Jedenfalls, als der nämlich mal auf
dem Spiel... Robert war der, glaube ich, in Erfurt. Der hieß, glaube ich, Tim, der hier.
Tim, okay. Aber einer von denen war jedenfalls auf dem Spiegel-Cover mal gewesen, so in so einem Full-Body-Shot. Und dieses Cover hat mich halt sehr inspiriert und auch der Artikel dann dazu. Ich fand es halt sehr, also natürlich grausam, aber auch faszinierend. Und seit dieser Zeit, das ist ja auch schon, glaube ich, wieder 2009 oder 2010 oder so, seit dieser Zeit geht mir das einfach nicht aus dem Kopf. Und da gibt es halt eben auch schon erste frühe Skizzen und so weiter und so fort. Aber ja, also eine der großen Herausforderungen ist halt wirklich, wie finanzieren wir jetzt halt den nächsten Film? Wir möchten natürlich auch versuchen, gerne über Filmförderungen zu gehen, so die klassische Route, wie man es ja eigentlich in Deutschland machen sollte. Gleichzeitig ja, fehlen uns da noch ein bisschen die Erfahrungswerte. Und das ist halt eben dann so eine Reise, die eventuell dann auch in der Sackgasse enden kann, weil man ist dann ein bisschen abhängig von den Entscheidungen, die halt dann solche anonymen Gremien für einen treffen. Und wenn die halt sagen, nee, das finden wir nicht gut, das wird nicht gefördert, dann steht man halt erstmal wieder blöd da. Deswegen finde ich diesen Ansatz halt nicht so geil, aber naja, so läuft es halt in der Regel.
Vielleicht gibt es ja dann auch die andere Möglichkeit, dass euer Projekt dann irgendwie entdeckt wird, wenn ihr da auf Festivals seid. Ich meine, so ging es ja Robert Rodriguez und Tarantino auch mit den ersten Sachen, ne? Und Kevin Smith und ja.
Total. Und das ist auch die Frage, auch hier wieder, in welche Richtung soll es gehen? Wenn es jetzt eher so ein geförderter Film wäre, wäre es dann wohl dann tatsächlich eher ein deutscher Film, auch richtig von Anfang an deutsch, wo man dann auch wüsste, okay, man konzentriert sich halt auf den deutschen Markt oder macht mal wieder irgendetwas von Anfang an in englischer Sprache für den internationalen Markt. Das Allernächste, was man jetzt allerdings von mir wahrscheinlich erstmal zu hören bekommt, wird tatsächlich was sein, was man zu lesen bekommt, nämlich ich schreibe auch und habe meine letzte Veröffentlichung liegt irgendwie schon 10 Jahre zurück, weil ich mich seit der Zeit immer vor allen Dingen auf das Filmemachen konzentriert habe. So, und jetzt werden nach und nach meine ganzen Sachen rausgespült, die ich in den letzten 10 Jahren geschrieben habe. Und ich schreibe auch gerade aktuell einen Serienroman, also ganz frischem Stuff, der dann auch irgendwann fertig werden soll. Es ist auch ein sehr angenehmes Kontrastprogramm halt so zu dem immer sehr geselligen und wuseligen und geldaufwendigen Filme machen.
Sind das dann Bücher oder sind das dann im Internet irgendwelche Blogbeiträge oder?
Das sind dann tatsächlich Bücher, ja. Also ich hab so auch einen Blog, auf dem dann durchaus auch Leseproben und ne, so kleine Derivate auch veröffentlicht werden, aber in erster Linie werden es dann halt Paperback-Bücher und Kindle-Bücher. Also wenn man mir da folgen möchte, geht man einfach auf meine Webseite danielpschenk.com und trägt sich da in den Newsletter ein. Und weil so meine Newsletter-Abonnenten sind die ich dann immer versuche, möglichst vorrangig zu behandeln, die auch dann als allererstes die Infos kriegen und die dann noch nichts verpassen und so weiter und so fort.
Wir verlinken das dann auch mit in den Shownotes und Twitter hast du ja auch.
Twitter habe ich
das
auch.
Das werden wir auch mit verlinken und da seid ihr dann nochmal up to date, wenn da was Neues kommt. Jetzt gucke ich gerade mal, was hier noch so für Fragen hatten. Kate, hast du einen Überblick, was hier noch fehlt von den vielen?
Moment, ich schaue mal schnell.
Also ich sehe hier unten von dem Thomas, der hatte über Facebook bei uns auf der Kinocast-Seite gefragt, ob du in Zukunft auch mal Kinofilme machen willst und wenn ja, in welchen Genre?
Ja, total gerne. Also das ist, ich sag mal, mit Beyond the Bridge wollte ich halt auch, das ist auch einer der Gründe, warum ich es auf Englisch gemacht habe. Es sollte halt von Anfang an wie so ein Manifest sein, so eine Richtungsvorgabe, also wohin die Reise geht. Und die Reise soll dahin gehen, langfristig internationale Spielfilme zu drehen. So, ja, also ich sage jetzt nicht Hollywood-Blockbuster, das wäre irgendwann mal geil, aber so weit will ich gar nicht denken. Aber Hauptsache halt Filme, die wirklich jetzt nicht nur für den deutschen Markt sind und die auch wirklich mit einem Budget von ein paar Millionen halt eben hantieren. Und die kommen dann natürlich automatisch zwangsläufig auch ins Kino. Ja. Also ich bin selbst nicht so ein, ich gehe super gerne ins Kino, aber ich bin halt aufgewachsen, ich bin so ein richtiger Digital Native und bin irgendwie aufgewachsen vom Rechner und habe auch meine ersten Gehversuche filmmäßig irgendwie alle immer ins Internet gespeist und da aufgenommen und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass ich so total hart davon träume, unbedingt meinen Film halt im Kino zu sehen, aber das ist natürlich der ganz normale Verlauf, ja, wenn man ein großes Projekt angeht, dass es dann in erster Linie auch im Kino landet und dann natürlich erst in zweiter Linie auf den ganzen anderen Verwertungskanälen. Achso, der Genre, genau, das war die Frage noch. Alles Mögliche, ehrlich gesagt. Also ich würde gerne am Ende meines Lebens sagen können, dass ich halt mal mich in allen Bereichen ausgetobt habe. Weil meine ersten Filme zum Beispiel, die haben auch nicht darauf schließen lassen, dass irgendwann mal Beyond the Bridge kommt, weil das waren so Gaming-Komödien, sehr satirisch, sehr überdreht, gut gelaunt, leichtfüßig. Und dann kommt halt Beyond the Bridge, der irgendwie so das gefühlte Gegenteil ist. Also ich möchte gerne in alle möglichen Bereiche gehen. Also jetzt dieser Amokläufer-Film zum Beispiel, das wäre dann wahrscheinlich eher so ein Coming-of-Age-Drama mit auch vielleicht so ein paar überdrehten Zügen drin. Ich hätte mir sehr, sehr Lust, so einen Film zu machen, der aus mehreren Genres besteht. Das ist eine ganz verrückte Idee. Irgendwann sehr viel später. Würde auch gerne nochmal durchaus Horrorfilme drehen, aber jetzt nicht unbedingt als Allernächstes, weil ich möchte doch ungern den Eindruck entstehen lassen, dass ich jetzt einen Horrorfilm Regisseur bin. So sehe ich mich jedenfalls selber gar nicht. Also es war einfach eine tolle Möglichkeit, weil, wie gesagt, die Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, die Hauptdarstellerin und so weiter und so fort, das wollte ich immer machen, hat sich alles gut ergeben. Aber ich würde vor allen Dingen gerne so als etwas vielseitiger Regisseur auch dann nochmal wahrgenommen werden.
Also wird es keinen zweiten Teil von Beyond the Bridge geben?
Oje, also ich sag's mal so, das wär echt eine schwere Entscheidung. Wenn jetzt, sagen wir, so ein Hollywood-Studio auf mich zukommen und sagen, Herr Schenk, wir wollen nicht, dass Sie den Film neu auflegen, sondern wir wollen eine Fortsetzung davon haben und wir geben Ihnen richtig viel Geld dafür. Das wäre schon eine ziemlich schwere Entscheidung, weil ich würde natürlich sagen, von der Story her macht das überhaupt keinen Sinn.
Das ist richtig, ja.
Fürs Geld wäre es dann halt echt schwer, das abzulehnen, aber nein, normalerweise nicht. Also es war von Anfang an nicht geplant als ein solcher. Aber ich hab eine andere Idee für so einen potenziellen Franchise-Film, ne? Also so eine Franchise-Horror-Reihe, die dann auch durchaus mehrere Teile halt umfassen könnte. Aber das wäre dann auch wieder etwas, was tatsächlich auch ein Budget bräuchte.
Ah, du weißt ja, wie es Robert Rodriguez gemacht hat. Er hat ja El Mariachi einfach nochmal umbenannt, hieß dann Desperado und dann...
Ja, stimmt. Also er hat... Klar, also ich meine, das ist ja schon fast die gleiche Story. Ich meine, er hat ihn ja schon nochmal neu gedreht dann mit Antonio Banderas zwar, aber also er hat sich ja schon nicht wirklich da ins Zeug gelegt.
Oder Tanz der Teufel 2 ist ja auch nur Teil 1 nochmal ein bisschen nochmal neu mit etwas mehr Budget.
Also ich muss echt sagen, ich finde das fürchterlich. Diese Filme zwar natürlich geil und ikonisch und so, aber selbst wollte ich das jetzt sehr, sehr ungern machen. Also es wäre so, wenn das jetzt der Einstieg wäre nach Hollywood, okay, dann würde ich vielleicht die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, okay, dann machen wir das halt, aber nur sehr, sehr, sehr ungern. Also,
wenn Til Schweiger kommt und sagt, hier ist mein Koffer mit Geld, aber nur, wenn ich die Hauptrolle spielen kann.
Wer sagst du? Wer
sagt Til Schweiger?
Oh je. Ja, das ist natürlich schwer. Also ich möchte jetzt nicht über Leute hier reden und haten, mit denen man vielleicht nochmal irgendwann auch...
Ja, nee, das war nur... Ja,
aber es ist ja...
Muss man dann überlegen. Im Einzelfall entscheiden.
Ja. Das ist sehr hart.
Ja, Kate, hattest du noch eine Frage in der Liste?
Ich glaube, wir haben unsere eigentlich fast... Ich glaube, alle durch.
Die anderen, die noch gestellt worden sind, die haben wir alle eigentlich mehr oder weniger im Gespräch hier schon beantwortet.
Genau.
Wenn ich das hier so richtig sehe. Wir haben ja dann auch noch was zu verlosen, nämlich ein Online-Code, da, wo ihr euch den Film anschauen könnt.
Genau, Stück davon.
Da brauchen wir irgendwie eine coole Frage oder sowas.
Eine Gewinnspielfrage.
Irgendwas, ja, was weiß ich, in welchem Land wurde das gedreht oder so. Machen wir einfach so eine ganz schwere, weißt du. Wo
so eine furchtbar schwere.
Also die Leute müssen ja die Sendung gehört haben, um zu wissen, wo und was. Ne? Und genau, und dann verlosen wir drei Codes. Wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber es wird funktionieren, das verspreche ich euch.
Genau.
Und dann macht ihr da mal alle mit und ich binde das mit in den Blogbeitrag ein, dieses Gewinnspiel. Da könnt ihr eure Daten eintragen und abschicken und könnt dann diesen Film anschauen und dann bitte auch bewerten, wie ihr den fandet. Ne, auf den diversen Plattformen, bei Filmstarts gibt es einen Eintrag und ich weiß
IMDb
nicht.
IMDb ist das ganz wichtig.
Wo? Bei IMDb natürlich, ja.
Da sind das ist, vor allen Dingen, wenn man, also Review wäre natürlich traumhaft, noch zusätzlich, ja. Und auf Amazon die DVD-Rezension, also das sind so die wertvollsten Portale. Filmstarts, IMDb, Amazon, also wer da was machen mag, ist ganz herzlich willkommen. Ganz dickes Dankeschön.
Wann gibt's denn da die DVD? Ich hatte bloß gesehen, die kommt irgendwann, stand da irgendwas drin, aber.
Offiziell ist sie ja eigentlich auch schon raus. Das ist dann auch wieder so unserer No-Budget-Produktion hier geschuldet. Wir haben es halt einfach nicht rechtzeitig geschafft, bis zur Kinotour das Ding komplett fertig zu machen. Jetzt jeden Tag eigentlich muss es soweit sein, dass sie von Amazon verschifft werden kann. Also ich bin da selbst mit Hochdruck die letzten Sachen am Machen und jeden Tag ist es soweit, dass das Ding verschifft wird. Und wenn man jetzt schon draufklickt auf Vorbestellen, also dann wird das auch von Amazon halt registriert. Die sagen, glaube ich, zwar derzeit nicht lieferbar, aber das wird dann quasi vorgemerkt und also das, wie gesagt, jeden Tag passiert.
Also bis jetzt auf jeden Fall 2 Bewertungen bei Amazon mit 5 Sternen jeweils. Super Film, immer gerne wieder. Packender Low-Budget-Film, der sich nicht verstecken braucht. Ja, also dann schreibt da mal noch weitere Kommentare rein. Und bei IMDb, ich verlinke das dann alles mit in den Blogbeitrag. Da könnt ihr euch dann austoben und könnt dort eure Bewertungen hinterlassen. Und ich werde mich auch mal hinsetzen und mal eine Review schreiben hier, speziell bei IMDb. Muss ich mir was überlegen da. Und wir hatten ein was noch gar nicht angesprochen, jetzt sind wir eigentlich schon fast durch hier, aber jetzt fällt mir das gerade nochmal ein, Chris und ich, wir hatten ja das mit diesem Soundtrack, das hat uns ja extrem begeistert, richtig, auch dass am Schluss sogar quasi der Timecode stand, wo der Soundtrack eingesetzt wurde.
Also das freut mich riesig, dass das überhaupt jemand wahrgenommen hat.
Ja, aber das war auch wirklich gigantisch. Also das muss man wirklich mal ein ganz großes Lob. Also das fand ich richtig, richtig, ja, richtig gut.
Vielen Dank. Ich bin super stolz drauf, muss ich sagen, dass wir auf diese Idee auch gekommen sind. Weil, also es hat diese Vorgeschichte, dass mein erster Film, Gamer's Day, das war ein Film, der auch nur von so vorbestehender Musik gelebt hat. Also da habe ich damals richtig bekannte Musik geholt, weil ich war jung und dumm und so weiter und so fort. Aber das war dann wirklich, das war dann System of a Down, Rammstein, irgendwelche bekannten Techno-Artists. Oh, ja.
Hast du also für wirklich, Lizenzkosten bezahlt?
Ja, eben, also ich war damals irgendwie 17 und hatte irgendwie einen anderen Film gesehen online, der so ähnlich war und dachte einfach, Hauptsache, dass mein Film ein paar mehr Klicks bekommt als der Film. Das war mein einziges Ziel. Und dann ist er halt total durch die Decke gegangen. Irgendwie hat also wirklich super populär geworden unter einer gewissen Generation von Videospielern. Damals so 2004, 2005 rum. Und jedenfalls, haben wir auch super viele Feedbacks dann immer bekommen, so, wo immer die Frage war, geiler Song, wie heißt der Song bei so und so. Und, ja, und wir haben auch ein extra FAQ damals gemacht, wo das halt eben erklärt wurde. Aber als ich jetzt diesen Film wieder gemacht habe, auch wieder mit vorbestehender Musik, diesmal natürlich abgeklärt, da dachte ich mir, okay, da diese Frage so häufig kommt, lass uns das doch direkt sinnvollerweise halt in den Abspann reinbacken. Ja? Weil genau deshalb, weil man doch oft Songs hat, die man toll findet und dann interessiert man sich dafür, was war das jetzt für ein Song? Und manchmal ist es auch echt schwer, diese Songs dann auch zu recherchieren, wenn sie nicht gut sind. Vielleicht werden sie generell nicht im Abspann erwähnt oder wie auch immer. Und da wollten wir halt ihm einfach zuvorkommen und sagen, hier, wer Bock hat, einfach Abspann angucken und dann weiß er es.
Ja, es sind ja auch häufig so Score-Sachen, also ohne Gesang, wo man es jetzt nicht eindeutig identifizieren kann, wie heißt jetzt dieses Lied oder wo da ein Refrain erkennbar ist. Oder
ja, genau.
Gerade bei diesen,
wie sucht man danach?
Ne? Creative Commons-Sachen, da weiß auch Shazam meistens nichts mehr weiter. Ja, nee, das war echt gut. Also gerade dieses Main-Theme habe ich mir da mal so ein bisschen recherchiert, wo das herkam und habe ich mir mal runtergeladen, weil das ist ja, das bleibt ja so lange im Ohr, das was ja auch im Trailer schon mit drin ist.
Welches meinst du, das den Techno-Track oder dieses Horn?
Dieses Düse, ging das immer so. Also dann, wo sie auf der Brücke ist in dem Trailer da.
Ja. Ja, das war der eine bekannte Artist, der auch schon, also unter Ambient-Künstlern jedenfalls, ne, auch so eine Nische für sich, aber auch schon legendär ist, weil er, das heißt, dass er eigentlich dieses ganze Dark Ambient-Genre in den 80ern mit erfunden hat. Und also das war wirklich ein toller Track und den wollte ich auch unbedingt haben. Also wir haben glaube ich 2 oder 3 Tracks von ihm benutzt, für die ich auch einfach keinen Ersatz gefunden habe. Weil es war dann so, der hat dann gesagt, doch, er, also er sieht's, also alle anderen waren waren cool und haben gesagt, ja, wir sind klein und wir freuen uns selbst, wenn unsere Musik verwendet wird in dem Film, da darfst du sie benutzen. Und er hat halt gesagt so, nee, also da will ich schon Geld für sehen. Und das Geld hatten wir eigentlich nicht. Aber ich habe auch schon, bin auf die Suche gegangen, ja, das muss man, wir müssen das auch irgendwie ersetzen können, aber nee, es war einfach zu gut. Und dann haben wir es drin gelassen. Ja.
Wir hatten ja früher, also ich weiß gar nicht bis zu welcher Ausgabe, hatte ich im Kinocast immer ganz am Schluss auch einen Creative Commons Musiktrack gespielt, um die halt auch mal ein bisschen bekannter zu machen, weil da gibt es ja echt viele gute Sachen. Habe ich aber dann irgendwann aufgehört, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Irgendwann haben wir es dann sein gelassen und da sind auch echt viele, viele gute Perlen dabei und es wird ja auch immer mehr, viele Künstler, die promoten ihre Musik ja auch eher so auf diese Weise, weil es sich ja kaum noch rechnet, irgendwie CDs zu verkaufen oder so. Die versuchen das dann selbst zu vermarkten, ihre Stücke. Und die erstmal so bekannter zu werden über solche Creative Commons-Seiten und dann eben zusätzlich ein paar Songs dann zu verkaufen oder eben Werbung zu machen für ihre eigenen Konzerte oder sowas. Das ist echt eine gute Szene, die sich da entwickelt hat, finde ich.
Total. Also ich bin auch echt super happy und auch gerade die Creative Commons Sachen haben uns da wirklich sehr geholfen, auch einfach was so eine gewisse Planungssicherheit halt auch zu geben, ja, weil du bist halt oft in der Position, du findest einen Song irgendwie, ja, du bist an deinem Rechner, du arbeitest an am Film, du merkst, du brauchst Musik, du findest Musik, so, und dann benutzt du vielleicht schon mal die Musik, erstmal um überhaupt zu gucken, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht, ja, aber zu dem Zeitpunkt weißt du natürlich noch nicht, ob du die Musik auch wirklich benutzen darfst, also es ist immer so ein bisschen hin und her, also wann fragt man die Leute an und was ist man, also wie sicher ist man, dass man diesen Track auch wirklich haben will, ja, das sind ja alles so sehr fließende Prozesse und wenn man halt diese Creative Commons Lizenzen nutzt, ist das halt super, weil man genau weiß, was man im Endeffekt machen kann, halt für was. Das ist sehr sauber. ccmixter.org war quasi so meine erste Anlaufstelle. Problem ist natürlich ein bisschen, was du auch gesagt hast, es sind halt Perlen. Ne? Also man muss sich teilweise auch schon durch große Mengen von Musik wühlen, bis man halt den einen Track findet, der halt auch wirklich gut passt. Und das war halt auch eine der großen Herausforderungen in der Postproduktion, diese Rechercheleistung, weil es halt wirklich war, sich durch hunderte und teilweise tausende Songs halt eben durchhören, dann Vorauswahlen zu treffen und zu gucken, dass ja auch die Songs untereinander so plus minus passen.
Ja, das muss auch
natürlich noch. Also man erkauft sich diese Möglichkeit halt auch einfach wieder mal mit viel Zeit. Ja, das ist halt die andere Sache. Und wenn man diese Zeit hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Wenn man die Zeit nicht hat, dann kann es halt schon schwierig werden, weil im Grunde muss es ja eigentlich immer, muss die Musik sich ja immer der eine verantwortlich anhören. Sei es jetzt der Cutter, sei es der Regisseur, aber irgendeine von diesen ganz, ganz oberen Personen. Also du kannst ja auch kaum irgendwie jetzt einen Produktionsassistenten oder so da dran sitzen, weil das halt so eine kreative Feinentscheidung schlussendlich ist.
Ja, das muss man eigentlich dann schon. Zeit,
die von den Hauptdepartments quasi weggeht.
Ja, das muss man eigentlich dann schon entweder vor dem Dreh im Kopf haben, welches Lied oder was für eine Stimmung man dort einfangen will oder, ja, weiß nicht, bei der Szene dann schon genau wissen, wie will ich das unterlegen und das kann man eigentlich kaum jemand, wenn man das jemand mitteilen müsste, das wäre viel zu aufwendig, dann macht man es lieber gleich selbst.
Es ist wirklich so, und auch diese ganzen Tagging-Möglichkeiten, so ist es auch schwierig, weil also natürlich kannst du so, ne, nach, keine Ahnung, das Tag Dark oder Melodic oder Drive oder sowas.
Steht ja auch jeder was anderes drunter.
Ja, das ist der Punkt, genau. Also es ist, ich hab das gar nicht gemacht. Ich bin einfach nur eine Liste stumpf runtergegangen, weil jeder Song irgendwie halt eine komplett eigene Qualität hatte, die ich dann auch ganz anders bewertet habe als andere. Und vor allen Dingen du dann als Regisseur oder Cutter, du bist auch der Einzige, der auch eigentlich wirklich diese Vision hat und halt eben sieht, was man mit dieser Musik machen kann in der Wirkung halt zusammen mit den Bildern.
In dem Sinne, wir haben jetzt gerade Creative Commons so gelobt. Hier der Kinocast ist ja auch Creative Commons. Das heißt, wenn euch hier beim Zuhören was gefallen hat hier von dem Interview, ihr könnt das auch gerne rausschneiden, für eure eigenen Produktionen verwenden, um damit hier für den Film auch ein bisschen Werbung zu machen. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ich denke mal, ansonsten sind wir soweit durch, oder? Ich frage nochmal in die Runde, Kate, Chris?
Alles gut?
Ja. Völlig erschlagen.
Ja.
Super toll.
Ja, Daniel, vielen Dank, dass es geklappt hat. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich jetzt noch vergessen, das muss noch gesagt werden hier.
Ja, ganz bestimmt. Ich werde wahrscheinlich später von meinem Associate Producer geschimpft, weil ich wieder irgendwas vergessen habe zu sagen. Also ganz dickes Dankeschön auch an die Power Supporter, die ich irgendwie öfters vergesse, ohne es böse zu meinen. Das sind, weil wir haben 2010 auch so eine Art Crowdfunding gemacht und ein paar tausend Euro, nicht für den Dreh, aber für die Postproduktion halt aufgetrieben durch diese Leute, die natürlich auch uns super geil supportet haben, die dann auch bei der Premiere dann dabei gewesen sind und so weiter und so fort. Diesen Leuten will ich auch ein ganz dickes Dankeschön nochmal aussprechen und Crowdfunding wird auf jeden Fall auch ein Teil sein, halt auch der nächsten Finanzierung so oder so, wie auch immer das Projekt dann konkret aussieht.
Da bin ich auch immer dabei. Ich habe auch hier den Nachfolgefilm hier von Garden State habe ich auch gecrowdfundet. Ja,
von Zach Braff. Ja.
Genau.
Ja,
und
ja. Iron Sky vielleicht auch, weiß ich nicht.
Iron Sky, genau, den ersten und den zweiten jetzt, den habe ich auch schon, da kriege ich auch immer Mails und so. Also wenn du da was hast, wenn das irgendwie am Start ist, sag Bescheid, dann werden wir das auch hier mit nennen und mit cool. Link und so, ne?
Sehr cool, ja, vielleicht erzähle ich ja sogar schon was davon, je nachdem, ne, wie weit die Sache dann ist, ne? Kann man dann ja alles dann schauen, wenn es soweit ist.
Sehr gern, cool. Sehr gern.
Ja, vielen lieben Dank, jedenfalls von meiner Seite aus.
Vielen Dank, dass es geklappt hat.
Ja. Sehr gern.
Und wie gesagt, wenn es mal klappt hier im Süden, in Stuttgart oder so, wir haben auch ein bisschen Draht zum Kino, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, den Film mal zu zeigen in Anwesenheit, mal gucken. Sehr das geil, müsste dann der Chris mal in die Hand nehmen.
Ja, klar. Immer ich.
Ja, du hast doch den Kontakt. Und
den kriegen wir schon hin.
Gucken wir mal, ne? Kontakt, ich meine, ich habe jetzt nur mit dem anderen hier die Kontakte an, schick mir mal deine und dann werde ich das mal an Chris weiterleiten, da könnt ihr euch vielleicht mal abstimmen, da
sehr
vielleicht
gerne.
Was geht. Ja?
Sehr ja, gerne.
Machen wir.
Okay, dann vielen Dank, Daniel.
Sehr gerne.
Bis bald dann und viel Erfolg bei allem, was du tust. Tschüss.
Dankeschön. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Even if I cried all the time, they wouldn't come back to life. And after all, the house won't sell itself.
I'm going through a tough time right now, and I'm really looking for some action. So this will be a night to remember.
Hey, you got an answer too.
I'm going to go slow.
And I'm going to party hard.
Yeah! I know what this party is.
What is it exactly?
Do you want to have the answer?
You? That's not funny at all.
Okay, guys. This is going too far. You really should take this.
And I hope you enjoy my gift.
You know, the pills at my party? I'm seeing things.
I thought they'd help me to forget. It was awful.
Are you conspiring with Jean? Is this all part of some weird psycho shit?
These are some serious accusations.
Black are your eyes. Deep is your hole. Spilled are your cries. Light is your soul.
Maybe she deserved it.
I'll take you to a special place.
Wir können eigentlich anfangen, oder? Dann würde ich
ja,
mal so
gerne.
Die Aufnahme hier mal starten. Und
ja,
wer macht sich hier gerade was auf? Chris, machst du dir ein Bier auf oder was war das für ein...
Das war ich.
Achso, okay.
Und immer gleich.
Das hört alles. Immer
gleich jetzt das mal, kommt jetzt in die.
Ich bin ganz still.
Das kommt in die Outtakes hier. Wir beginnen mit der Sendung und er muss sich erstmal Bier aufmachen.
Ja. Das macht alles viel erträglicher.
Und dabei guckt er noch nicht mal Fußball.
Ich gucke Eishockey, das ist viel schlimmer.
Ich muss dazu sagen, dass es nur ja natürliches Mineralwasser ist mit Kohlensäure.
Okay. Oh. Sehr gut.